Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen. Das neue duale Geldsystem, es ist bereits da, es entwickelt sich immer weiter, wir waren mit die Ersten, die darauf hingewiesen haben in 2020 und es passiert immer schneller. Und wenn du diese Information hast, die wir unter anderem heute besprechen, ja, dann muss ich sagen, viel Glück, denn du wirst es brauchen. Ja, es verändert sich einiges an den Geldmärkten, also es wird komplett revolutioniert, das quasi neue Geldsystem, alles rund um Kryptowährungen, wo man außerhalb des Bankensystems ganz einfach auch bereits Vermögenswerte transferieren kann. Und auch unser klassisches altes Geldsystem wird komplett digitalisiert und auch kontrollierbar gemacht durch zentrale Instanzen. Das ist zumindest der Plan. Ja, das sehen wir uns heute an. Wie ist der aktuelle Stand? Was können wir da tun? Und ich freue mich sehr, dass wir ihn wieder zu Gast haben. Mr. Forex, ich spreche natürlich von Jürgen Wechsler, einem unserer Community-Lieblinge, laufend zu Gast. Und er sich seit fast 30 Jahren nur mit diesem Thema Währungen auseinandersetzt und beschäftigt. So, lieber Jürgen, schön, dass du heute wieder dabei bist. Und ich würde sagen, wir starten gleich direkt. Wir starten mit Krypto, wo ich möchte mal sagen, ist nicht so langweilig ist wahrscheinlich, denn es passiert sehr, sehr viel. Stichwort FTX, Pleite, ein zentralisiertes Unternehmen. Ja, und wie steht es hier um den Kryptomarkt? Welche Trends gibt es hier? Ja, leg einfach mal los. Was fällt dir dazu alles ein?
Ja, das ist natürlich gewohntermaßen, kann man schon sagen, beim Kryptomarkt geht es etwas schwankungsfreudiger zu. Also da ist ein bisschen mehr Dynamik und Bewegung drin. Das ist im Prinzip auch der dynamischste Markt, den man hat insgesamt. Da hat sich natürlich einiges ereignet, vor allen Dingen auch nach der FTX-Pleite, die hier im November kam, als eine der größten Börsen überhaupt. Dort hat man auch wieder gemerkt, es gibt eben im Kryptomarkt derzeit kein Lender of the Last Resort. Das heißt also es war im Prinzip ein Bankrun auch. Klar, hat man auch gesehen, dass weiter Betrug noch dahinter war. Aber ein Bankrun kann ja überall stattfinden. Woanders werden Banken gerettet. Hier werden eben Börsen nicht gerettet. Das ist, muss man mal wissen, im Kryptomarkt. Das ist einfach ein großer Unterschied auch dazu. Ja, und das Ganze natürlich hat auch einen großen Auswirkung gehabt. Weniger jetzt auf die Kurse, muss man sagen, sondern eher aufs Thema Vertrauen. Vertrauen in Marktinfrastruktur, Vertrauen in einen Markt insgesamt. Also das ist im Prinzip in ein komplettes Misstrauen umgeschwenkt, also im Kryptomarkt. Da ist fast die Meinung da, kann man sagen, alle sind pleite. Ja, also jeder denkt immer, hier ist, es gibt eigentlich kein Unternehmen, das überhaupt noch oder keine Kryptowährung, die irgendwo Cashflow erzeugt oder einen Gewinn macht, sondern alles ist pleite. Ja, das ist so derzeit so ein Konsensus, muss man schon fast sagen. Das ist Misstrauen in die Marktinfrastruktur. Ja, wer ist denn überhaupt noch da, dem man vertrauen kann? Und da ist natürlich auch die dezentrale Verwaltung in den Fokus geraten, dass man also weg das nimmt von dezentralen Einheiten, von Börsen eben, wo ich ja nicht die direkte Kontrolle über meinen Private Key habe, außer hier gibt es Sonderkonstruktionen, wo entsprechende Tresore geschaffen werden, wo ich das auch über eine Börse verwalten kann, aber ich meinen Private Key dafür habe. Also es ist eher ins Dezentrale gegangen. Hersteller wie Hardwarehersteller wie Trezor oder Ledger haben unglaublichen Boom erfahren. Also die haben eine Sonderkonjunktur dadurch erreicht, dass man eben in diese Selbstverwaltung übergeht, also in diese dezentrale Verwaltung. Die Regierungen sehen das anders. Die sagen, ja, dezentral ist ja ganz in Ordnung, aber nur mit zentraler Überwachung durch Aufsicht. Also es ist eigentlich so ein Paradoxon, was die hier versuchen. Das ist die Quintessenz für den öffentlichen Sektor auch aus dieser FTX-Pleite. Und die Angst eben ist im Kryptomarkt vor allen Dingen auf die Ausfälle bedingt. Ja, denn wir haben auch gesehen nach der FTX-Pleite, der Fear and Greed Index, der ist gar nicht so stark gefallen. Der ist nicht auf die alten Tiefstände zurückgegangen. Das heißt also, wir haben eine Angst, aber keine Kursangst derzeit. Das deutet allerdings darauf hin, dass wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2023 nochmal eine weitere Marktbereinigung ansteht. Also wir brauchen wahrscheinlich nochmal eine ganz große Angst. Und warum ist es auch wichtig? Für wen ist es wichtig, diese Marktbereinigung? Die ist vor allem wichtig für den klassischen Finanzsektor. Und da geht es im klassischen Finanzsektor nicht mal darum, dass Wettbewerber ausscheiden, sondern es geht hier um die Übernahme der Marktstruktur. Also die Banken sozusagen, die Big Banks, die sich jetzt einigermaßen wiederholt haben, wollen jetzt diese Infrastruktur übernehmen. Sie haben sehr viel investiert die letzten Jahre, aber sind auch bei manchen Dingen an Grenzen gestoßen. Und dann ist ja immer Make or Buy das große Thema. Und jetzt sind die umgeschwenkt auf Buy. Ja, also der klassische Finanzbereich möchte sich billig in diesen Markt einkaufen, um später die ganz großen Gewinne hier abzusahnen. Und das dann eben auch verbinden mit der eigenen Infrastruktur und das Kommando an diesem Markt zu übernehmen. Also hier werden wir eben sehen, dass dieser Einbruch sehr, sehr wichtig ist für diese Institutionen, dass der auch provoziert sein wird, komme ich gleich noch dazu, um hier billig Marktinfrastruktur übernehmen zu können. Und optimal für den Finanzbereich ist auch in der Systematik, also nicht nur, dass zum Beispiel ja, wie wir jetzt gesehen haben, BlackRock sich bei Core Scientific, das ist ein Mining-Unternehmen, eingekauft hat, beziehungsweise denen jetzt, obwohl die eigentlich pleite wären, hier Überbrückung gegeben haben. Also, dass sie schon mal Mining-Kapazitäten sich sichern, um hier Einfluss auf den Markt zu nehmen, ist der Proof-of-Stake-Ansatz als Konsensusmechanismus besonders optimal für den Finanzbereich, um hier die Herrschaft über das Ökosystem an sich zu reißen. Und das kann man auch super verkaufen, weil Proof of Stake ist ja mehr green, also ist ja mehr grün, ist ja energetisch sauberer. Ja, also ich kann es nach außen super verkaufen, ist aber eigentlich nur ein Vorwand. Das heißt also, wir werden auch in diesem Jahr vor allen Dingen das Thema Green Crypto bekommen, also dieses ganze Thema, wo der Klimawandel im Mittelpunkt hier steht. Bedeutet allerdings auch, dass wir wahrscheinlich einen massiven ökologischen Angriff auf die Proof-of-Work-Konzepte nochmal sehen werden. Also Thema Bitcoin, was es ja ist, wo es hier auf die Infrastruktur und auf die Kurse entsprechende finanztechnische Angriffe geben wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt momentan einen Kryptoweltkrieg zwischen USA und zwischen Asien. Ja, vor allem den auch alles, was so aus dem Bereich China drumherum ist, Hongkong etc. Also ich nenne es auch hier gerne Stablecoin Wars. Ja. Und da werden wir wahrscheinlich auch nochmal einen Angriff auf asiatische Börsen und auf die Coin-Konzepte haben, die aus Asien kommen. Und da kommt mit vielen auch das Thema US-Dollar-Tether in den Kopf. Und wir müssen uns überlegen, was ist die Schwachstelle zum Beispiel von US-Dollar-Tether. Viele sagen immer, dass die Dinge nicht gedeckt sind, also dass eben nicht genügend Reserven dort vorhanden sind, also dass es nicht 1:1 gedeckt ist. Es gibt aber ein viel größeres Risiko noch. Und zwar ist es so, dass immer mehr Auslandszahlungen über US-Dollar-Tether laufen und damit nicht mehr im Sichtfeld der USA sind. Ja, es läuft zwar in US-Dollar, aber die USA wusste traditionellerweise immer, wer zahlt in US-Dollar, weil alle US-Dollar-Zahlungen in die USA geroutet werden. So, wenn ich jetzt US-Dollar-Tether verschicke, kriege ich gar nichts mehr mit als USA. Ich weiß nicht, wer bezahlt wen, wer kauft wo von wem etwas ein. Und das ist für die USA ein schwerwiegender Punkt, also dieser Machtkontrolle, die dort entsprechend stattfindet. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie bekomme ich diese Machtkontrolle wieder zurück? Jetzt ist das eine, ich kann den Anbieter sagen und fragen, ich möchte Zugriff haben. Da sind auch entsprechende Klagen schon laufend in den USA für diesen Anbieter, dass der mir die Daten herausrückt. Aber US-Dollar-Tether macht es nicht. Also, die wollen die Daten nicht herausgeben. Jetzt muss ich anders vorgehen. Wenn die es nicht machen wollen, ich habe Kontrolle über die zweitgrößte Stablecoin-Währung, über den US-Dollar-C. Also tue ich den mehr pushen und tue den Konkurrenten entsprechend nach unten führen. Was ist die Schwachstelle bei US-Dollar-Tether? Die Schwachstelle ist die Kontenführung. Denn am Ende des Tages muss ich einen Stablecoin in US-Dollar auch irgendwo mit US-Dollar-Transaktionen unterlegen. Ja? Also ich habe als Stablecoin-Anbieter trotzdem wieder selber Konten in US-Dollar. So, und diese sind eben auch wieder mit USA-Zusammenhängen geroutet. Das heißt also, die USA kann im Prinzip illiquide machen, einen US-Dollar-Tether. Also, und dass die nicht mehr auszahlen können, dass es entsprechende Blockierungen sind. Ja, und wie kann man das machen? Die Kontensperren, da haben wir jetzt erlebt, auch in verschiedensten Ländern, wie das abläuft. Ja, also Kontensperren sind immer einfacher geworden. Man sagt einfach, diese ganzen Dinge werden nur noch wegen Geldwäscheprävention, ja, wird ja eh nur Terrorismusfinanzierung, Geldwäscheprävention und dass man eben ja nicht identifizieren kann, wer macht denn die Überweisungen, ja. Und damit kann ich natürlich Kontensperren hier begründen. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass gegebenenfalls hier es zu einem Überlebenstest im System kommen wird. Ja, also es ist erstmal nicht Schaukelpferdteil, aber das ist die große Schwachstelle, die eben hier vorhanden ist und eben wo der Tesla nochmal in diese Stablecoin-Wars reinkommen kann. Das heißt also, wir müssen fürs Q1, Q2 hier auch noch mit einer weiteren Bereinigung rechnen. Danach dürfte sich es eben wieder bessern, weil das ganze System, die Flucht in Dezentralität mehr gibt. Also man möchte vom Kontensystem der Zentralbanken wegkommen, einfach aufgrund, weil dort stärkere Probleme auftreten. Auch dort wird es Bankruns geben, auch dort wird es Bankenpleiten geben. Das heißt also, wir brauchen einen Fluchtpunkt und der wird eben beispielsweise in den Kryptowährungen liegen als dezentrale Einheiten, wo ich vom Kontensystem unabhängiger werde. Ja.
Bei den Kryptomärkten haben wir jetzt einiges erfahren, sprich auch vermutlich sehr, sehr interessante Möglichkeiten, auch für den Privatanleger Ähnliches zu tun wie das Großkapital. Ja, wie sieht's denn mit den zentralisierten Währungen aus? Ja, das magische Wort CBDC, Central Bank Digital Currencies, also digitale Zentralbankwährungen, der digitale Euro, der digitale Dollar. Was tut sich an dieser Front?
Ja, also ich glaube, es kann mittlerweile keiner mehr negieren, als wir ja 2020 über dieses Thema berichtet haben. Da haben wir ja richtige Proteste dann bekommen, ja, also richtige Anfeindungen, dass wir solche Währungen einführen wollten, ja, aber wir wollten es ja nicht, ne? Und viele haben auch gesagt, sowas kommt
nie. Informiert, genau, da ging es ja schon.
Genau.
Kommentare gegen uns.
Nur informieren, wir waren es ja nicht. Und mittlerweile kann keiner mehr negieren, dass es nicht kommt, ja. 117 Länder sind derzeit aktiv dran auf der Welt, das Ganze eben durchzuführen, einzuführen, etc. Viele Länder sind hier auch in Testphasen übergegangen und sind auch schon ziemlich weit. Aber wir haben auch schon Einführungen gehabt, wie beispielsweise ja in Nigeria, eNaira. Und dort kann man sagen, es ist erstmal gescheitert, diese Einführung. Nur 0,5% der Bevölkerung circa nutzen überhaupt die digitale Währung dort. Kann man auch mit der Konstruktion ein bisschen begründen, dass accountbasiert ist, also kontenbasiert dieses System dort. Und die haben jetzt ja Zwangsmaßnahmen eingeführt, dass man eben nur noch einen geringen Betrag pro Woche und pro Tag abheben kann an Geldautomaten, dass gewisse Zahlungen eben nicht mehr mit Bargeld in der Form durchgeführt werden können. Also wir sehen dort schon, die Einführung geht eigentlich nur durch Repressalien und Zwang zur Nutzung.
Und okay, das ist gegen das Bargeld, was wir da auch schon sehen können und die Politik aktiv einschreitet, um die Leute quasi, um die Menschen zu zwingen, dieses digitale Geld, was sie vielfach nicht wollen, zu verwenden.
Ganz genau, ganz genau. Also hier versucht man einfach Zwangsmaßnahmen zu machen dann, damit die Leute es dann nutzen müssen, dass sie, weil sie dann die Transaktionen gar nicht mehr anders machen können. Und das Spannende ist, China hat jetzt ähnliche Erfahrungen gemacht. Es steigt zwar die Nutzerzahl und es steigen die Einsatzmöglichkeiten auch, in welchen Regionen es dort im Pilot alles umgesetzt wird, aber die Anzahl der Transaktionen bzw. auch das Volumen, was drüber ist, ist nicht mehr stark angestiegen, sondern hat sich sogar abgeflacht, obwohl China ständig Geld verschenkt. Also obwohl ständig dort auf die Wallets Geld gebucht wird, damit die Leute es einsetzen und umsetzen. Also es wird klar sein auch für immer mehr Nationen, dass wenn ich diese digitalen Währungen einführe, dass ich parallel Zwangsmaßnahmen einführen muss oder eine Alternativlosigkeit schaffe. Ja, dass zum Beispiel mein altes Geldsystem zusammengebrochen ist, meine alte Währung zusammengebrochen ist und dann eben alles nur noch in der neuen digitalen Währung abgerechnet werden kann. Dass ich einen Umtauschkurs habe zwischen meinem alten Währung und der neuen und nur belohnt werde, wenn ich das neue einsetze und bestraft werde, wenn ich die alten einsetze. Also hier sehen wir schon, die Staaten sind hier auf massive Widerstände gestoßen und das wird natürlich Maßnahmen wieder für andere bedeuten. Also man muss sich anders das überlegen, wie ich da herangehe. an das ganze Thema. China könnte ja eigentlich schon einführen, aber es scheint so, die warten gerade noch, damit auch Staaten drumherum aus Asien auch das Ganze einführen können. Weil die haben ja auch schon die Tests gemacht mit den Multi-CBDCs, mit der Enbridge als Zahlungssystem, als länderübergreifendes. Also anscheinend warten die momentan noch nur drauf, dass auch andere Länder daran teilnehmen können, dass man gleich ein System hat, was länderübergreifend ist. Und eventuell macht man dann ja sogar eine große Lösung. Ja, also die BRICS-Staaten wollen ja eine eigene Weltleitwährung definieren, eine eigene Weltleitwährung hier herausgeben, die ja auch sogar gedeckt sein soll durch Rohstoffe aus diesen Ländern. Und eventuell, wenn diese übergreifende, länderübergreifende Verrechnungsmöglichkeit der digitalen Zentralbankwährung ist, dass man es dann gleich in einem Aufwasch macht. Ja, im Prinzip auch als Konkurrenz gegebenenfalls zum US-Dollar oder eben ja auch, was man schnell machen kann, wenn der US-Dollar Probleme bekommt. Der IWF ist ja eine US-geführte, US-hauptbeeinflusste Institution. Die könnten auch schnell einen relativ schnellen ESDR einführen, also von ihren Sonderziehungsrechten aus.
So, das heißt in der Praxis, wie kann ich mir das vorstellen? Oder mit was rechnest du in den nächsten Jahren? Und wie sieht es mit dem digitalen Euro aus? Ist der schon imminent vor uns oder haben wir da noch ein bisschen Zeit vor dem neuen Geldkontrollsystem? Anders kann man es ja nicht nennen.
Ja, also sicherlich, weil alle Länder werden weiterarbeiten erstmal an diesem Geldkontrollsystem, um eben hier eine Einführung zu machen. Aber natürlich, die Gedanken sind jetzt ein bisschen anders noch, weil die wissen, die müssen flankierende Maßnahmen machen. Sie müssen weitere Dinge mit einbauen, dass es genutzt wird in irgendeiner Form. Und beim digitalen Euro, da merken wir gerade einen Panikmodus, kann man sagen. Das Ganze soll beschleunigt werden nochmal in diesem Jahr. Wir gehen ja schon in die ersten Tests auch dort rein. Eigentlich soll offiziell erst noch gesagt werden, ob es wirklich gemacht wird. Aber die Tests sind schon voll am Laufen. Also so, als würde man das machen wollen. Und das Ganze wird richtig forciert. Also die EU und die EZB haben momentan anscheinend auch ein Thema, dass die wissen, dass es 2024 spätestens Probleme am Finanzmarkt geben wird. Und bis dahin müssen die eine Lösung parat haben, um das gegebenenfalls dann zur Verfügung stellen zu können, als Alternative, weil eben die Nutzung des alten Euros dann alternativlos nicht mehr möglich ist. Auch das Thema, was wir in dem vorherigen Video besprochen haben, wo wir auch über den Währungsmarkt gesprochen haben, da weil es gegebenenfalls eben zur Auflösung zur Scheine der EU kommt. Und was macht dann Sinn, einen digitalen Währung noch einzuführen für etwas, was dann nicht mehr existiert? Also da wird sicherlich zu Knackpunkten kommen und möglicherweise zu einer Verzögerung dort oder zu einer zu frühen Einführung. Weil wir müssen uns ja vorstellen, die EU und die EZB sind eigenständige Institutionen, die nur überleben, wenn die EU und die EZB bleibt. Ja. Und da wissen wir ja, dass ein Kampf eines Systems um das eigene Überleben, ja, möchte ich mal sagen, seltsame Blüten treiben kann und wirklich massive Maßnahmen nach sich ziehen kann. Also auch die EU kann natürlich hier noch weitere Repressalien einführen für die entsprechenden EU-Teilnehmer. Ja. Also von daher wahrscheinlich kommt es jetzt zu einer Verzögerung von der Einführung vom digitalen Euro. Einfach aufgrund dessen, dass die EU sich nicht mehr einig ist. Aber es kann sein, dass eine Institution wie die EZB das Ganze noch vorher durchboxen möchte.
Ja, bevor ich dir noch eine spannende Frage dazu stelle, auch einfach nochmal der Hinweis, unsere YouTube-Kanäle gerne abonnieren, das Glockenzeichen nicht vergessen, damit wirklich auch solche wichtigen Videos nicht untergehen, gerne weiterleiten, weil die meisten Menschen haben keine Ahnung von diesen Themen, sind dann auch immer noch ein bisschen Tiefschlaf. Und jetzt noch mal eine Frage an dich, weil wir haben ja letzte Woche auch über den Euro gesprochen. Den geht's ja auch nicht so gut. Deine Prognosen sind ja aus besagten Gründen da nicht so ganz positiv. Ich möchte es mal vorsichtig formulieren. So, jetzt hast du ja heute aber auch mit dazu gesagt, die haben vielleicht, dass sie dann eben auch so Schwierigkeiten von Währungen verwenden. Das heißt, mit dem geht's jetzt eh nach unten. Das ist jetzt alles irgendwie blöd gelaufen mit dem Euro. Das funktioniert halt nicht mehr so. So, und dann haben wir jetzt quasi so ein Ass im Ärmel. Jetzt haben wir eine digitale Währung. Also, gehst du davon aus oder siehst du das als einen potenziellen Plan, dass sie genau das versuchen werden?
Also es kann eben sein, dass man gewisse Transferleistungen dann nur noch über den digitalen Euro zur Verfügung stellt. Dass ich sage, okay, ihr habt jetzt einen Haufen Geld verloren, ihr habt nicht mehr so viel, aber wir möchten euch natürlich wieder helfen. Also da ist ja auch wieder das Thema, derjenige, der das Chaos ausgelöst hat, wird dann später wieder als Retter plötzlich da sein und macht dann vergessen, dass er eigentlich der Auslöser des Chaos ist. Ja. Und dann kann es eben auf diesen digitalen Euro oder mit dem digitalen Euro wieder eine Grundausstattung den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Ja, also das ist durchaus eine Möglichkeit, wie ich elegant einen Währungsübergang machen kann, ohne dass mir das Volk eigentlich auf die Füße steigt. Ja, weil ich ja wieder ein Guter bin und das Alte, das war ja alternativlos, da konnten wir ja nichts dafür. Ja, da werden wir schon Schuldige finden.
Ja, und das ist ja nicht so eine schöne Geschichte. Einfach nochmal für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so ganz umreißen und verstehen. Ein komplett zentralisiertes Geldsystem bedeutet, dass wenige Kontrolle und herrschen über viele, die dieses Geldsystem ja irgendwo vermeintlich nutzen müssen, um normal zu leben. Das heißt, je weniger Menschen darüber Bescheid wissen, je weniger darüber Bewusstsein haben, desto mehr können sie machen. Das heißt, was können wir jetzt noch machen? Das heißt, möglichst aufklären, dass möglichst viele Menschen solche Dinge mitbekommen, oder? Das ist unsere beste Chance und unsere beste Möglichkeit und Waffe. Oder wie siehst du das, Jürgen?
Ja, absolut. Ich sehe jetzt auch schon, was wir damals angestoßen haben in 2020. Danach kamen ja auch viele andere auf den Trichter, merken, hoppla, da verändert sich ja was und haben immer mehr Menschen informiert. Und daraus kamen auch Proteste gegenüber der EZB, gegenüber Institutionen, wo sich die Leute eben dann gesagt haben, nee, will ich eigentlich gar nicht. Und das und jenes möchte ich auch nicht haben, eben was in dem Ganzen inbegriffen ist. Und deswegen ist, je mehr Menschen das wissen, wir sind einfach mehr Leute als die Regierenden. Ja, das müssen wir doch mal nie vergessen.
Und das ist ja unsere Macht. Ja, wir sind viel mächtiger, als wir insgesamt denken. Und die meisten geben halt ihre Macht ab und deswegen können sie es ja so machen.
Ja. Genau, so ist es. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir möglichst viele darüber informieren, weil dadurch wird natürlich auch für die Politik, für die Regierenden schwieriger, entsprechende Maßnahmen durchzusetzen. Denn wie heißt es immer so schön, wenn jemandem Licht aufgegangen ist, ist es schwer, ihn hinters Licht zu führen. Ja, und deswegen müssen wir schauen, dass wir möglichst viele Lichter anmachen, damit eben gewisse Dinge in der Zukunft nicht passieren und wir eben doch das Ganze viel besser durchstehen können.
Wunderbar, das denke ich doch noch ein sehr schönes Schlusswort. Wie gesagt, gerne teilen und weitergeben. Es ist ein sehr wichtiges, ein sehr brisantes Thema. Ja, von dem her herzlichen Dank, lieber Jürgen. Genau zu diesem Thema und noch viel intensiver haben wir auch ein Live-Geldtraining, was wir heute von dem her noch ein zweites Mal anbieten werden. Von dem her unterhalb von dem Video kannst du dich dazu noch eintragen. Nutze diese Möglichkeit, um deinen Wissensvorsprung neben diesen Inhalten, neben diesem Video noch weiter auszubauen. Haben wir viel mehr Zeit. Jürgen, von dem her klasse und danke, dass du dazu auch nochmal bei uns live mit dabei bist. Ja, nutze diese Möglichkeit und ja, weiterleiten, teilen von diesen Informationen. Sie sind so wichtig, sie sind brisant. Die meisten Menschen haben kein Bewusstsein darüber. Und je mehr Menschen wir darüber aufklären, desto besser. Von dem her nochmal herzlichen Dank an alle Zuseher, an dich, lieber Jürgen. Und freue mich schon auf die Updates für die nächsten Videos. Von denen her auf YouTube-Kanal abonnieren, Glockenzeichen nicht vergessen. Und ja, genau. Bis bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.